SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Raphael Rennecke sagt herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der es diesmal nicht um eine Person allein, sondern um ein Trio geht. Das Trio Parnassus. Seit bald 4 Jahrzehnten ist dieses Klaviertrio mit Sitz in Stuttgart eine Institution in Sachen Kammermusik, ist Gast auf den internationalen Konzertbühnen, sammelt begehrte Preise, spielt unermüdlich CDs ein und erfindet sich dabei auch immer wieder neu. Die Personen, die aktuell das Trio Parnassus bilden, sind heute allesamt meine Gäste. Ein herzliches Willkommen an die Geigerin Julia Galitsch.
Danke.
An den Pianisten Johann Blanchard.
Hallo.
Und an den Cellisten Michael Groß. Er ist vom ersten Tag an Mitglied des Trio Parnassus. Herzlich willkommen.
Schönen Dank.
Unser Auftakt in diese Sendung, genauso virtuos wie leichtfüßig, das Presto Leggero aus dem Klaviertrio Nummer 1, Opus 11 von Cécile Chaminade, gespielt vom Trio Parnassus mit Julia Galitsch an der Geige, Michael Groß am Cello und Johann Blanchard am Klavier. Sie spielen seit 4 Jahren in dieser Besetzung und diese Aufnahme stammt von ihrer Debüt-CD, entstanden 2016, also in dem Jahr, in dem sie sich als Trio überhaupt erst gefunden haben. Bevor jetzt so eine Aufnahme entsteht, Frau Galitsch, wie findet man sich eigentlich als Trio?
Eigentlich muss ich die Frage eher an die Kollegen abgeben, denn gefunden habt erstmal ihr beiden euch und ich wurde dazu gestreut.
Also ich habe eher Herrn Groß kontaktiert und bin ihm etwas auf die Nerven gegangen, so würde ich das vielleicht mal sagen, weil ich Chaminade eine Klavier-CD aufgenommen hatte und dementsprechend war ich da total in der Materie und dadurch, dass das Trio Parnassus und ich eben beim gleichen Label aufnehmen, entstand dieser Kontakt zu Herrn Groß über Herrn Dabringhaus und ich hatte eben diese Noten der Chaminade-Trios und wollte das unbedingt ausprobieren. Und so haben wir uns zuerst gefunden. Und ich kannte Julia Galitsch noch nicht. Und dann haben wir uns quasi eigentlich erst kennengelernt in der ersten Probe dann. Und Michael hat uns zusammengeführt.
Herr Groß, Sie haben also dann das Angebot von Herrn Blanchard, diese Cécile Chaminade kennenzulernen, angenommen?
Ich habe das Angebot angenommen, ja. Es ist ja ein weiterer Wechsel in der Besetzung des Trio Parnassus. Und ich war mir eigentlich gar nicht mehr sicher, ob ich die Arbeit wieder am Trio aufnehmen wollte. Aber dann kam, wie gesagt, Johann mit der Empfehlung von Werner Dabringhaus, unserem Aufnahmeleiter bei MDG, und meinte, wir sollten unbedingt wieder und das Trio und so einen großen Namen und mach doch weiter. Und ja, und dadurch kam das dann, er wollte Chaminade spielen, ich kannte dann noch Julia. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt lass uns mal probieren, ob das mit dem Johann und mir zusammen auch ein schönes Trio geben kann.
Und mich würde es aber trotzdem noch mal interessieren, Frau Galitsch, wenn sich das Trio dann gefunden hat, was passiert da bei dem ersten Kennenlernen, bei der ersten Probe? Können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja, also es waren sicherlich verschiedenste Gefühle dabei. Sicherlich auch sowas wie, wenn Katzen sich auf der Straße treffen und man erstmal auslotet, was den anderen so umgibt, was den anderen umtreibt und dann dieses Gemeinsame zu finden, diesen gemeinsamen Nenner. Es entsteht ein neuer Raum sozusagen. Das ist ein Prozess. Aber das Spannende ist, dann auch zu einer Offenheit zu finden, den anderen zu erkennen oder zumindest zu sagen, der andere weiß etwas, was zur Erweiterung des großen, ganzen, gemeinsamen führt. Und diesen Respekt und die Neugierde auch auf den anderen als Person und als das, was ihn bewegt, und das ist eigentlich dann dieser unglaublich schöne Aspekt des gemeinsamen Musizierens und Findens und auf dem Weg sein.
Für Sie, Herr Groß, ist es ja jetzt nicht die erste Besetzungsänderung gewesen. Wie haben Sie das erlebt? Sie haben jetzt zwei neue Kollegen bekommen, auch aus einer anderen Generation. Wie war das für Sie, in einer neuen Besetzung jetzt zu spielen?
Grundsätzlich möchte ich sagen, jede Besetzungsänderung sollte frei von Vorurteilen sein oder frei von einem Klang, den man jetzt unbedingt haben möchte. Es kommen neue Musiker dazu, andere gehen, es gibt einen neuen Klang. Man sollte dem offen gegenüberstehen, und so habe ich das auch gemacht. Und das hat eigentlich das Trio eine neue Frische gegeben und ja, eine neue Kraft. Das ist ein bisschen wie ein Umzug in ein neues Haus. Jetzt sind aber die Fenster ein bisschen anders, das Licht fällt anders ein, die Möbel muss man anders stellen, die Bilder muss man anders hängen. Und man hat aber eigentlich dieselbe Quadratmeterzahl, dieses Trio. Und dann muss man aus dieser neuen Umgebung etwas Neues schaffen.
Über den Platz des Klaviers in diesem Haus, überhaupt allgemein, wo Sie sich in diesem Haus verorten, werden wir nachher noch genauer sprechen. Wenn wir jetzt gleich nochmal hineinhören in Ihre Debüt-CD, in den langsamen Satz des zweiten Klaviertrios von Cécile Chaminade, dann hören wir da ein ganz großes gemeinsames Singen der beiden Streichinstrumente, anfangs sogar im Einklang geführt. Sie, Herr Planchard, dürfen dieses Singen anfangs mit warmen Klavierakkorden begleiten. Wie haben Sie die erste Probe oder die ersten Wochen und Monate in dieser neuen Besetzung erlebt? Für den Pianisten ist es ja dann doch nochmal was anderes als für die beiden Streichinstrumente, denke ich mal.
Ja, vor allen Dingen, weil die zwei sich schon kannten, und für mich war das einfach so wahnsinnig spannend, auch endlich mal in einer besetzten Formation, die fix ist, auch Teil zu sein und mitzuwirken. Und jetzt ist es endlich soweit. Funktioniert das? Wie ist der Klang der Streicher? Was kommt an? Was kann ich geben? Wie viel kann ich geben? Also das war für mich schon was ganz, ganz Besonderes in der ersten Probe. Zumal auch natürlich mit den Chaminade-Trios Stücke sind, die ich mir sowieso gewünscht hatte, einmal zu spielen. Und dann eben mit so erfahrenen Leuten solche Werke zu erarbeiten, das war für mich wirklich einfach eine tolle Sache.
Das Trio Parnassus mit elegant virtuoser Musik von Cécile Chaminade, das war der langsame Satz, das Lento, aus ihrem zweiten Klaviertrio, Opus 34. 1886 kam es in Paris zur Uraufführung mit der Komponistin selbst am Klavier. Ja, und man kann sich wirklich fragen angesichts dieser reizvollen Musik, warum diese Komponistin noch immer zu wenig bekannt ist. Sie haben sich für eine reine Cécile Chaminade-Platte als Debüt-CD entschieden. Und jeder, der das Trio Parnassus kennt, der weiß, dass das sicherlich auch programmatisch gemeint war. Die Faszination für das Unbekannte. Sie gehört ja neben der Pflege des klassischen Klaviertrio-Repertoires sozusagen zur DNA des Trio Parnassus. Und man könnte sich jetzt natürlich fragen, warum ist das Trio Parnassus nicht schon längst auf diese Perlen der Kammermusik gestoßen? Herr Groß, Sie haben in den fast 40 Jahren des Trio Parnassus unzählige Werke wiederentdeckt. Aber was haben Sie gedacht oder gespürt, als Ihnen erstmals diese Musik von Chaminade auf dem Notenpult lag?
Also ich muss dazu sagen, Chaminade stand auch schon auf unserer Liste. Wie so vieles, was alles noch nicht veröffentlicht worden ist und was man noch nicht üben konnte.
Auf der Wunschliste.
Auf der Wunschliste, ja. Aber dann, wie Johann gesagt hat, wir machen Chaminade. Ich war begeistert. Hat gerade auch in unsere ganze französische Reihe reingepasst. Und ja, ich war ehrlich gesagt überrascht. Was für eine Tiefe und was für eine Klangvielfalt in dieser Musik steckt. Hätte ich so nicht erwartet. Ich habe eher gedacht, es geht so ein bisschen in die seichte Art, aber es ist eine großartige Musik und ich bin heute sehr froh darüber, dass wir diese Aufnahme gemacht haben.
Lust auf Entdeckungen, das zeichnet das Trio Parnassus also allemal aus. Wir werden noch auf einige dieser Entdeckungen stoßen. Aber eine weitere Facette des Trio Parnassus ist ja auch sicherlich, und auch das hört man auf ihrer Debüt-CD, diese große interpretatorische Liebe zum Detail. Ist das, Frau Galitsch, ein weiteres Erbe des Trio Parnassus, das Sie in der neuen Besetzung fortführen wollen? Diese unbedingte Liebe und Hingabe für das, was auf dem Notenpult steht?
Ich glaube, Liebe ist eigentlich ein unglaublich schönes Stichwort, denn daraus erwächst vielleicht alles Schöne. Und es fasziniert mich einfach, dieser Gedanke, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und wenn wir davon ausgehen, haben wir eigentlich erst die Möglichkeit, das Schöne zum Leben zu erwecken. Es ist da und es ist jedem Gegenüber da, und eben auch im Detail und auch in dem, was uns gegeben ist. Nur wir sehen es oft nicht. Aber den Blick dafür zu öffnen und auch das Herz dafür zu öffnen, ich glaube schon, dass das das ist, was uns verbindet und wonach wir gemeinsam immer weiter auf der Suche sind und bleiben wollen.
Ich denke, dass die Detailarbeit, wie wir sie machen und wie wir sie immer gemacht haben, nur möglich ist, wenn man sehr viel Zeit investiert. Ein festes Ensemble, wie wir es sind, braucht sehr viel Zeit, um in jedes Detail einzutauchen. Wenn Sie drei Solisten zusammennehmen, von denen Ihren Terminplänen ist es gar nicht möglich, vielleicht in dieser Art und Weise in die Detailarbeit zu gehen. Und das ist mir eigentlich sehr wichtig.
Und das betrifft die Klassiker Ihres Klaviertrio-Repertoires genauso wie im ganz unbekannte Werk.
Absolut. Man kann ja auch bei jedem Beethoven-Trio, bei jeder neuen Aufführung entdeckt man was Neues, bei jeder Probe entdeckt man was Neues. Das ist ein unendlicher Brunnen von Erquickung und von Neuem und Schönem, was man da alles wieder jeden Tag neu finden kann. Wir haben auch bei den letzten Proben immer wieder mal gemerkt, dass wir fast schon zu viel machen. Und dann spielt man und denkt man, naja, also jetzt muss man wieder zurückbauen. Ja, weil es gibt überall so viele kleine Details, die man rausheben möchte, aber die dann vielleicht auch wieder dem Ganzen nicht gut tun.
Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Sache, die wir immer wieder neu ausloten. Wenn wir ein Stück dem ganz neu begegnen, gehen wir vom Meer der Möglichkeiten aus, die eigentlich, so wie du sagst, ein ganz tiefer Brunnen sind, oder gehen wir von etwas aus, was wir erfüllen wollen, also eine Orientierung. Und da spielt dann immer die Frage von, wo beginnt die Freiheit und wie weit ist es aber auch gut, sich auf einem Pfad zu bewegen, der uns Halt und Sicherheit und eben vor allem Orientierung gibt. Und ja, das ist immer so eine Wechselwirkung vielleicht von Verstand und Gefühl.
Deutsche und französische Musik, das waren und sind noch immer die beiden Schwerpunkte des Trio Parnassus. Und auch unsere nächste Musik führt uns nochmal nach Frankreich und nochmal ins Unbekannte. Diesmal aber, Herr Groß, in die Anfangsjahre des Trios.
Ja, also das Trio von Claude Arieux stand auf der Wettbewerbsliste als Pflichtstück vor 30, 35 Jahren in Colmar. Und wir haben dann uns überlegt, auch dieses Stück auf CD aufzunehmen und wollten das natürlich auch mit Claude Arieux arbeiten. Und wir sind nach Paris gefahren und haben intensive Tage mit ihr verbracht. Sie war detailversessen. Ja, es war eine Begeisterung bei dieser alten Dame, eine Grande Dame, wie sie mit uns jungen Burschen da umgegangen ist. Thank you.
Kein Wunder, dass man mit dieser Musik Preise gewinnen kann. Hochvirtuos und mitreißend, das Scherzo Allegro aus dem Klaviertrio der französischen Komponistin Claude Arieux. Das Trio Parnassus hat unter anderem mit diesem Werk bei einem Wettbewerb in Colmar einen seiner ersten Preise gewonnen. Als diese Aufnahme entstand, 1989, da war das Trio Parnassus gerade einmal 6 Jahre jung. Wie kam es denn überhaupt damals zur Gründung des Trios, Herr Groß? 1983 war das.
Ich habe 16 oder sowas war ich mit dem Pianisten Friedemann Rieger, der, wie ich in Reutlingen wohnte, jung musiziert gemacht. Und wir sind zusammengeblieben und haben dann Wettbewerbe im Duo gemacht. Ja, und mein Wunsch war schon lange, aber dann kam auch bei ihm der Wunsch, dass wir doch Trio spielen sollten. Dann haben wir in der Oper, ich bin jetzt seit 79 auch in der Oper als stellvertretender Solostellist unterwegs gewesen, haben wir einen neuen Konzertmeister bekommen, Herrn Streicher. Der war von der Idee begeistert und dann haben wir losgelegt und angefangen, das ganze Repertoire zu beackern. Und auch damals ging es aber dann schon los mit dem Repertoire, was neben dem Normalen ist. Natürlich haben auch wir mit dem Mendelssohn-Trio angefangen. Das ist gar ganz normal.
Ja, das war Ihr erstes Werk, das Sie einstudiert haben?
Erstes Mendelssohn, ja.
Sie haben sich benannt nach dem Parnass bei Delphi. Das ist im klassischen Griechenland der Sitz der Musen. Das ist ja schon mal eine Ansage. Gibt es dafür eine besondere Idee für diese Namensgebung?
Die ersten Wochen, wo wir geprobt haben, waren natürlich immer dann beim Mittagessen, ja, wie nennen wir denn jetzt das Kind? Und meine ehemalige Frau, die kam dann auf den Namen Parnass, was aber letztendlich dann auch wieder eine, hat man dann bei Kritiken gesehen, auch bei Schallplattenkritiken, den Weg zum Parnass ist ein weiter Weg. Aber der wurde dann doch schon ganz gut beschritten und wir waren bald da oben angekommen.
Es war Ihnen also auch immer Herausforderung.
Der Name war auch Herausforderung, ganz genau.
So fing alles an. Ein Ausschnitt aus der Debüt-CD des Trio Parnassus aus dem Jahr 1986. Das Scherzo aus dem Klaviertrio Opus 32 von Anton Arensky. Und ich glaube, Herr Groß, erschienen ist diese Aufnahme ursprünglich zunächst noch als Schallplatte.
Ja, das war noch eine schwarze Scheibe. Und dann hat die Firma gesagt, sie bringen das jetzt als CD heraus. Ich fand damals das ja höchst eigenartig, kam die nächste CD, da war keine schwarze Scheibe mehr und ich konnte die CDs nicht hören. Dann habe ich mir gesagt, ich muss jetzt mir einfach mal so einen Player kaufen, dass ich auch mal eine CD hören kann, wenigstens das, was ich dann aufgenommen habe. Und ja, das war also im Prinzip zu Beginn dieser neuen Technik, begann auch die Arbeit mit Dapringhaus und Grimm.
Aber die Schallplatte selbst haben Sie auch noch zu Hause im Schrank.
Ich habe noch eine zu Hause, ja, das ist Erinnerung an alte Zeiten. Ja.
34 Jahre ist das jetzt her. Sie hören SWR2 zur Person, heute mit dem Trio Parnassus und seinen aktuellen Mitgliedern, der Geigerin Julia Galitsch, dem Pianisten Johann Planchard und dem Cellisten und Gründungsmitglied Michael Groß. Lassen Sie uns jetzt einmal ganz grundsätzlich über diese Klaviertrio-Besetzung sprechen. Zwei Streichinstrumente, ein Klavier, eine Besetzung mit einer langen Geschichte. Doch heikel ist sie, glaube ich, geblieben bis zum heutigen Tag. Worin liegt für Sie, Frau Galitsch, der besondere Reiz dieser Besetzung, vielleicht aber auch die besondere Herausforderung, Klaviertrio zu spielen?
Ich finde es eine von vielen wunderbaren Besetzungen, sagen wir mal so. Vielleicht ist die Herausforderung, dass man es als Streicher im Vergleich zu dem Pianisten mit einer anderen Art von Klangwiedergabe zu tun hat. Also allein, wie entsteht ein Legato auf einem Streichinstrument? Wie entsteht ein Legato auf dem Klavier? Ich glaube, das Interessante ist auch, wie findet man zu einer gemeinsamen Sprache? Denn allein die Artikulation beim Streichinstrument und beim Klavier ist so anders gefühlt durch die Vorgabe des Instrumentes. Und am Anfang entstanden manche Missverständnisse auch bei uns, dass wir zum Teil Phrasierung und Dynamik irgendwie gleichgesetzt haben, bis wir dann gemerkt haben, eine Phrase kann eine andere gezogene Linie sein als eine dynamische Linie. Und darin sehe ich schon eine relativ große Herausforderung, aber es ist auch eine Bereicherung. Also man versucht, hören zu lernen, wie das andere Instrument es anbietet. Und dann muss es irgendwie verschmelzen mit der Zeit.
Das, was Frau Galitsch jetzt gerade anspricht, war das auch für Sie eine Hauptherausforderung, zu versuchen, sich dem Klang der Streichinstrumente anzupassen oder anzunähern, Herr Planchard?
Ja, schon, auf jeden Fall. Es ist eine ganz andere Art des Musizierens, ja, Klaviertrio. Und der Part des Klaviers, der ist schon wirklich sehr wichtig und man hat auch ordentlich zu tun. Und gerade auch jetzt die 2 Tage, die wir geprobt haben, bevor wir hierher gekommen sind. Und wenn du so ein Brahms-Trio arbeitest, das kannst du natürlich nicht spielen wie ein Brahms-Klavierkonzert. Eine andere Art des Musizierens und auch eine andere Arbeit, die wahnsinnig viel Spaß macht, auch für mich als Pianist, der ja eigentlich auch immer orchestral hört, eben mit anderen Musikern Cello und Geige zusammen zu spielen, zusammen zu hören, zusammen zu empfinden, anders natürlich zu spielen dementsprechend. Das ist spannend und eben die Arbeit, die Julia auch beschrieben hat, der Art des Spielens, wie haben wir gestern auch erst wieder gehabt mit einem großen Legato-Bogen und bei mir waren es kleine Dreierbögen und wie man das dann quasi so zusammenführt, dass man den gemeinsamen Klang eben findet. Also das ist wirklich im Klaviertrio schon eine Herausforderung und macht aber wahnsinnig viel Spaß.
Und für Sie, Herr Groß, hat die Klaviertrio-Besetzung nach wie vor ungebrochene Faszination, vermute ich.
Auf alle Fälle steht ich schon längst auch die Sache zur Seite gelegt.
Was gibt es da immer wieder zu entdecken für Sie? Gerade in der spezifischen Konstellation jetzt mit Blick auf die Geige, mit Blick auf das Cello.
Ja, das ist immer eine sehr schwierige Angelegenheit. Wie Johann gerade eben sagte, dass der Pianist dann gern vom Solistischen ausgeht und man oft eben bei den Streichern nicht die Möglichkeit hat, genügend Klangmasse dem entgegenzusetzen. Also das ist diese große Geschichte, dass man einen Ausgleich findet, einerseits dem Komponisten gerecht wird und andererseits aber eben diese 2 Streicher. Manchmal denke ich, Klavierquartett wäre auch schön gewesen. Dann hätte man 3 gegen 1.
Aber das würde dir so passen.
So sind wir 2 gegen 1. Und das ist wirklich immer wieder eine Herausforderung, die 2 Streicherstimmen als gemeinsame Stimme dem Klavier entgegenzusetzen.
Wolfgang Amadeus Mozart, der Schlusssatz aus dem C-Dur-Trio Köchelverzeichnis 548, gespielt vom Trio Parnassus in einer Aufnahme aus dem Jahr 1990. Das war jetzt nur ein Beispiel für die Pflege des ganz klassischen Repertoires für Klaviertrio. Damals, als sie die Gesamteinspielung der Mozartschen Klaviertrios herausgebracht hatten, schrieb ein Kritiker der BBC, wer aber moderne Instrumente bevorzugt, für den gibt es nichts Besseres als das Trio Parnassus. Seine Interpretationen sind lebendiger aufmerksamer und fantasievoller als alle anderen traditionellen Aufführungen. Herr Groß, diese Herangehensweise Ihres Trios auf modernen Instrumenten zu spielen und nicht, wie es seit den 1970er Jahren in Mode gekommen war, auf historischen Instrumenten und, wie man dann später sagte, in historisch informierter Aufführungspraxis. Das war, denke ich, eine ganz bewusste stilistische Entscheidung, oder?
Ja, aber ganz sicher. Es ist ja bei der Größe des Repertoires, was wir abdecken wollten, gar nicht möglich, sich jetzt nur auf Barockinstrumente mit Darmsaiten und Hammerklavier zu arbeiten. Wir haben uns ganz bewusst für das moderne Instrumentarium entschieden. Es gab eigentlich auch nie eine Diskussion darüber. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht von den historisierenden Interpretationen beeinflussen, will ich nicht sagen, aber dass man sich darüber sehr viel Gedanken gemacht hat. Es war ja damals Anfang der 80er Jahren, glaube ich, war Arnon Kur, war diese wunderbare Aufnahme, die er mit dem Konzertgebauorchester gemacht hat, mit Mozart-Sinfonie. Das war eine unglaubliche Sensation, dieser Klang und diese Art zu phrasieren. Das war ein Orchester, was ja nur auf modernem Instrumentarium gespielt hat. Und jetzt kam dieser Arnon Kur daher und hat ihnen mal gesagt, was alles möglich ist noch. Und das fände ich zum Beispiel ein sehr schönes Ergebnis, dass jemand, der so der Barockmusik und mit seinem Konzentus so nahe stand, dann mit einem modernen Orchester solche Ergebnisse hervorgebracht hat. Und das war eigentlich auch die Idee, die wir gehabt haben, einen Klang zu erzeugen, der Mozartscher Musik entsprach und nicht bei Rachmaninow angelehnt war.
Ich finde es wichtig auch, dass man das zur Kenntnis nimmt oder das im Ohr hat auch und das mal ausprobiert hat. Also ich weiß ja, dass du ein totaler alte Musikliebhaber bist und diesen Klang und diesen Einfluss eben auch so zu fühlen, zu hören, im Kopf zu haben, beim Musizieren auch romantischer Musik und das zu empfinden, was der Schumann auf dem Baptist-Streicher-Hammerflügel eben gehört und gespielt hat, diesen originalen Höreindruck zu haben und das Gefühl, dann eben auf einem modernen Konzertflügel umzusetzen und das noch im Hinterkopf zu haben. Ich finde das schon wahnsinnig wichtig. Und ich finde, das schwingt auch im Trio Parnassus immer mit, diese Kombination und diese richtige Balance.
Ja, es ist vielleicht ein Ertasten und ein Gefühl bekommen fürs Modellieren. Und dieses Modellieren hängt ja vom Material ab. Also man geht mit dem Material, was man in die Hände bekommt, unterschiedlich um. Ich habe gerade ein ganz tolles Buch in die Hände bekommen von einer Studentin. Und da geht es um einen Erblindeten, der dann erklärt, dass er irgendwann die Erfahrung gemacht hat, dass er immer nur die Hälfte dazugeben muss zum Ertasten des Gegenstandes und die andere Hälfte kommen ihm die Dinge entgegen. Und dieses Gespür dafür zu bekommen, wie viel muss ich und darf ich dazugeben und wie viel muss ich Empfänger sein, das finde ich eigentlich immer auch ein sehr wichtigen Aspekt im Umgang, ja, mit der Materie Musik.
Wenn wir nochmal einen Blick zurückwerfen in die Geschichte des Trio Parnassus, dann muss man ja sagen, dass sie sehr schnell auf Erfolgskurs gekommen sind. Das Trio hatte einen festen Platz im Konzertleben in ganz Europa, auch in Kanada und den USA gastierten sie. Von hochkarätiger Kammermusik war in der Presse allenthalben die Rede. Ein englisches Fachmagazin wählte das Trio Parnassus 1990 zu wörtlich einem der beiden führenden Klaviertrios der Gegenwart. Mit dem anderen Trio konnte ich ja eigentlich, denke ich, nur das Beaux-Arts-Trio um Menachem Pressler gemeint sein. Haben Sie das Beaux-Arts-Trio auch mal kennengelernt, Herr Groß?
Leider nicht. Ja, Beaux-Arts-Trio hat einen Kurs gegeben. Da wollten wir unbedingt, wo wir noch gerade angefangen haben, unbedingt hin. Und es war das Trio Fontenay, was dann die Einladung bekam, mit Beaux-Arts-Trio zu spielen. Wir haben es nicht bekommen. Und dann gab es eigentlich keine Möglichkeit mehr.
Wie nehmen Sie die Klaviertrio-Besetzung heute wahr? Beobachten Sie die? Kann man sagen, dass es ähnlich wie vielleicht in der Streichquartett-Szene eine neue, junge Generation gibt, eine Klaviertrio-Generation, Frau Galitsch?
Also, wovor ich immer ein bisschen Angst habe, ist, dass etwas Steriles aufkommt. Und ich meine auch manchmal, dass die Gegebenheiten unserer Zeit, also tatsächlich auch, wie zum Teil Aufnahmen entstehen oder überhaupt, dass das unmittelbare Erleben von Musik vielleicht auch weniger wird, auch in der ganz jungen Generation. Ja, und dass diese Lebendigkeit, dass dafür nicht mehr so viel Platz ist und auch für dieses, es muss alles so makellos sein. Und was ist schon makellos? Was ist dieser Anspruch oder was ist unser Anspruch? Und vor lauter Perfektionismus habe ich manchmal den Eindruck, dass so eine Individualität ein bisschen Gefahr läuft, vernachlässigt zu werden.
Allerdings, es gibt sehr viele junge Ensembles und junge Trios. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist manchmal so in dem Geschäft alles relativ glatt. Und trotzdem, glaube ich, hat jeder, egal wie das Business so ist, jeder junge Musiker die Möglichkeit, oder ich hoffe es zumindest, das auszudrücken, was er ausdrücken möchte oder wofür er steht.
Haben sich da die Zeiten geändert, Herr Groß, im Vergleich zu früher? Gerade mit Blick auf das Stichwort Perfektion, das gerade bei Frau Galic auch angeklungen ist, Makellosigkeit. Sie haben ja auch etliche Wettbewerbe gespielt als Trio. Der Anspruch von Seiten des Publikums, vielleicht auch von der Presse, hat sich da was geändert in der Haltung der Musizierenden auch zum Notentext?
Das möchte ich nicht unbedingt sagen, dass sich da was groß verändert hat. Also in der Klaviertrio-Besetzung kann ich eigentlich gar nicht so eine große Entwicklung feststellen. Bei den Streichquartetten, eine unfassbare Entwicklung hat es da gegeben, seit hier in Stuttgart mit dem Melos-Quartett ja ein so ganz großen Quartette zu Hause war. Und wenn man sich heute zum Beispiel ein Wissens-String-Quartett anhört, mit welcher Freude und mit welcher Lustigkeit und trotzdem einer Innerlichkeit Quartett spielen, das ist unfassbar für mich. Also das begeistert mich enorm. Sowas kenne ich vom jungen Klaviertrios eigentlich nicht. Das läuft, sagen wir es mal so, relativ normal weiter. Vor 10 Jahren, Trio Jean-Paul hat eine Schubert-Einspielung damals hingelegt, wo ich mir dann gesagt habe, nee, das mache ich nicht mehr. Das fand ich so großartig, aber solche Aufnahmen, denke ich, gibt es selten.
Rondo alla Turca, eine Perle aus den insgesamt 7 Klaviertrios von Johann Nepomuk Hummel. Hier aus dem Klaviertrio F-Dur Opus 22. Mehr als 30 Jahre alt ist diese Aufnahme aus dem Jahr 1989. Und doch wirkt sie, finde ich, so frisch und jung fast wie am ersten Tag. Wie nehmen Sie eigentlich diese Aufnahme wahr, Herr Planchard, wenn Sie das jetzt hören nach so vielen Jahren und Sie sind nun Mitglied in diesem Ensemble?
Ja, das hat mich auch überrascht, wie frisch und wie leicht es klingt und wie toll gespielt das ist. Also ich bin immer begeistert, wie toll gestaltet das ist. Und da muss ich mal eine Geschichte erzählen. Als ich einen Kollegen kennengelernt hatte, der selber ein junges Klaviertrio gegründet hat und eben auch einige Konzerte spielt und auch einen Wettbewerb gewonnen haben. Und da haben wir oft auch über Trioaufnahmen gesprochen und dann kam unter anderem auch immer diese Hummelaufnahmen. Das habe ich schon so oft erfahren, auch von der Gramophone in England, ein paar Journalisten, die ich dort kenne. Und dann kommt immer sofort, das Trio Parnassus mit den Hummelaufnahmen. Und ich muss sagen, es ist, obwohl das schon so lange her ist, einfach jetzt auch noch unglaublich gut.
Das waren damals wirklich maßstabsetzende Einspielungen, Referenzaufnahmen, gerade weil sie eben Gesamteinspielungen waren. Es folgten dann ja nach dem Hummel noch die Gesamtaufnahmen von Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann und Brahms. Und das war, Herr Groß, sicher auch ein Verdienst der beiden Macher vom Label MDG, mit dem sie eigentlich seit den Anfängen zusammenarbeiten. Braucht es also solche Mentoren oder Motoren auch, die ans große Ganze, an dieses enzyklopädische Denken wie Gesamteinspielungen?
Ja, also seinerzeit war die Idee, eine Platte zu machen mit einem Trio von Beethoven, einem Trio von Mozart und einem Trio von Hummel. Das war so unsere Idee, da sind wir vorstellig geworden. Und dann sagt eben Herr Dabringer, sag mal, wie viele Trios hat denn der Hummel geschrieben? Und da habe ich gesagt, er hat 7 geschrieben. Ach, lass uns doch die alle mal machen. Ja, und 7 Hummel-Trios natürlich anzustudieren, kostet natürlich enorm viel Zeit. Und man kann nicht im Konzert 7 Hummel-Trios spielen, sondern man kann eines spielen. Das heißt, was sowieso immer bei diesen Gesamtaufnahmen, die wir ja eigentlich alle gemacht haben, weil Herr Dabringhaus immer gesagt hat, wir machen alles. Das ist mal 4 Rheinberger-Trios zum Studieren gibt, das ist ja nicht ohne. Oder Bargiel-Trios. Also für ihn war immer wichtig, wir machen Gesamtaufnahmen. Und deswegen sind eigentlich alles, was wir gemacht haben, sind Gesamtaufnahmen.
Und Sie konnten tatsächlich dann auf den Konzertbühnen nur eine geringe Anzahl der eingespielten Werke etwa von Hummel spielen.
Ja, das ist ganz klar. Man kann auch eben ein Mittel zu einem Trio spielen. Bei Rheinberger zum Beispiel war es auch so. Wir haben einfach eins dann ausgewählt, was wir dachten, das ist am besten fürs Konzert.
Aber diese Problematik haben wir ja jetzt auch noch bei Veranstaltern, dass du eben nicht nur unbekannte Komponisten oder Musik spielen kannst, sondern muss auch das Standardrepertoire dabei sein. Und wie findest du die gute Mischung für uns als Musiker und für den Veranstalter?
Herr Groß, Sie haben gerade die Namen genannt, Rheinberger, Bargiel, das waren auch Gesamtaufnahmen, die Sie mit dem Trio Parnassus eingespielt haben. Und diese Komponisten, man könnte noch ergänzen, Vidor, Godard, Scharwenka oder Lalo, das waren tatsächlich auch Ersteinspielungen. Sie sind dafür zum Teil wirklich auch in die Archive gegangen. Unter anderem haben Sie mir gerade erzählt, auch bei Édouard Lalo. Das war also nicht nur ein Stück deutscher Plattengeschichte, sondern auch ein gutes, hartes Stück Archivarbeit.
Man muss ja dazu sagen, wenn Sie heute ist alles da. Es gibt so viele Internetseiten, wo Sie so viel Musik finden. Also es gibt eigentlich diese Suche, wie wir es damals hatten. Ganz speziell, ich komme gleich auf dieses Lalo-Trio zurück. Das gibt es heute nicht. Sie sitzen zu Hause und machen eigentlich alles von zu Hause. Sie müssen vielleicht mal noch zur Landesbibliothek gehen und ein bisschen recherchieren, wo irgendein Trio liegt, aber dann kriegt man das über die Fernausleihe auch. Und mit dem zweiten Lalo-Trio, das erste war verlegt. Das dritte weiß ich gar nicht mehr, das hatten wir als Einzelblätter. Aber das zweite Trio war nirgends zu finden. Und da habe ich dann in Paris angerufen bei der Bibliothek. Damals hat man ja noch mit der Wählscheibe gearbeitet, ja. Zur damaligen Zeit. Das war nicht so wie heute mit dem Handy. Und das haben wir hier. Und kommen Sie doch, dann können Sie es kopieren, können Sie es mitnehmen. Und gesagt, getan, da habe ich mich hinzugesetzt. Auch noch nicht TGV. Und bin nach Paris gebummelt. Und komme dort an. Und die Bibliothek war geschlossen. Das war der einzige Tag im Jahr, wo die ihre Inventur machen. Und dann habe ich aber geklingelt und habe gesagt, so und so sieht's aus, wir haben telefoniert, ach, dann kommen Sie rein, dann machen wir die Kopie von dem Trio. Und so kam dann, dass das Trio auch in unseren Händen war.
Einfach mitreißende Musik, das Presto aus Édouard Lalos Klaviertrio Nummer 3, A-Moll Opus 26, präsentiert als wahres Bravourstück vom Trio Parnassus. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1992. Das Trio bekam damals den begehrten Diapason d'Or dafür. Heute sind in SWR 2 zur Person die aktuellen Mitglieder dieses Klaviertrios zu Gast, die Geigerin Julia Galitsch, der Pianist Johann Planchard und der Cellist Michael Groß. Herr Groß, das Trio Parnassus hat in den zurückliegenden 40 Jahren nicht nur mehrere Dutzend CDs eingespielt und viele Preise gewonnen, darunter auch zweimal den Echo-Klassik-Preis, sondern es hat auch verschiedene Besetzungswechsel durchgemacht. Auf Friedemann Rieger folgte am Klavier Chai Chao, auf Wolf-Dieter Streicher an der Geige Wolfgang Schröder und Yamai Yu. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, das Trio über die Jahrzehnte hinweg zu erhalten, zu pflegen? Oder anders gefragt, wie viel Spannung braucht es auch, aber auch wie viel Harmonie, damit so ein Trio produktiv sein kann?
Zu den Besetzungswechseln ist ja ein offenes Geheimnis, dass das Trio leider nicht in der ursprünglichen Besetzung geblieben ist. Das hat aber dem Trio eigentlich keinen Schaden zugefügt, weil wir uns immer wieder mit den neuen Mitgliedern auch neu erfunden haben. Es wurde nie etwas reproduziert, sondern durch einen neuen Mitspieler kamen auch neue Ideen ins Trio. Und das hat man immer versucht mit einzubringen und nicht zu sagen, du, wir haben das immer so gemacht, also jetzt lass uns das mal weiterhin so machen. Das fand ich eigentlich immer das Schönste an den ganzen Wechseln, dass mit jedem neuen Spieler auch neue Ideen kamen.
Ich finde das auch gerade interessant, weil wir Lalo gehört haben, was wir ja auch 2-3 Mal im Konzert gespielt haben und der Michael ja so oft das ganze Repertoire einfach auch schon so oft gearbeitet hat und auch alte Stücke wieder neu erarbeitet werden mit neuem Input von Julia und mir und Michael natürlich auch dann eben diese Größe hat, offen zu bleiben und mitzumachen und wir natürlich auch mitmachen und auch das übernehmen, sodass es wirklich eine gute Balance sein muss zwischen dem, damit auch so ein Ensemble weiterlebt, dass alle nicht Kompromisse eingehen, aber alle mitmachen, alle mitziehen in die richtige Richtung.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass jeder seine Impulse und Ideen einbringen kann und so was Neues, gemeinsam Gewachsenes entsteht. Und das hat der Michael immer zugelassen. Und
ja, da geht es vielleicht nicht um Zulassen. Das ist einfach für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ich jetzt mit neuen Kollegen spiele, natürlich habe ich viele Ideen. Ja, aber das nützt mir überhaupt nichts, wenn die anderen mit den Ideen nicht konform gehen. Dann muss man halt mal schauen, ja, ob die andere Idee vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Aber ich finde, das ist eine ganz normale Sache.
Und wenn Konflikte entstehen, Sie spielen jetzt seit 4 Jahren zusammen, haben Sie da spezielle Strategien oder verstehen Sie sich so gut, dass die Konflikte relativ schnell gelöst werden können?
Ja, also die Rollenverteilung ist ganz klar. Ich bin immer die Schlichterin und wenn die zwei Hähne sich in die Haare bekommen, dann...
Nee, mal so, mal so.
Ja, ja, klar.
Die verstehen uns.
Also es gibt keine großen Konflikte. Und diese Konflikte, ja.
Wir haben gegenüber ein gutes Café und da wird dann eine Schokobanane gegessen und dann ist alles wieder gut.
Wir lassen jetzt einfach mal die Nacht für einen Moment hereinbrechen und hören einen Ausschnitt aus Peteris Vasks Episodi e Canto Perpetuo, ein Stück, das der lettische Komponist Olivier Messiaen gewidmet hat. Die Episodio 2 ist mit Mysterioso überschrieben und der Komponist selbst hat den Satz bezeichnet als den Blick auf die schlafende Erde in einer stillen Nacht. Ein Ausschnitt aus Peteris Vasks Episodi e Canto Perpetuo, komponiert 1985, eingespielt vom Trio Parnassus im Jahr 2008. Hier also das Trio Parnassus auf Tuchfühlung mit dem Zeitgenössischen. Auch wenn Sie, Herr Groß, immer gesagt haben, eine Wiederentdeckung sei Ihnen viel wichtiger als eine Uraufführung. Uraufführung hat das Trio durchaus gespielt, aber in der Tat, die Zahl der Wiederentdeckungen ist deutlich größer. Ich nenne nur mal ein paar Namen: Albert Dietrich, Nils Wilhelm Gade, Theodor Kirchner, Woldemar Bargiel, Prinz Louis Ferdinand von Preußen. Das sind einige der Komponisten, deren Klaviertrios sie aus der Versenkung der Archive oder aus der Versenkung vergriffener Erstausgaben geholt haben. Wie sind Sie bei Ihren Recherchen denn da überhaupt vorgegangen? Sucht man speziell nach solchen Stücken oder ist es eher so, dass man per Zufall auf sie stößt?
Nein, man sucht. Man sucht, man hat eine klare Vorstellung der Repertoireerweiterung. Da sucht man. Wir haben dann in der Zwischenzeit sehr viel Kontakte auch zu Musikwissenschaftlern. Zum Beispiel Herr Dr. Traheim, Musikwissenschaftler aus Karlsruhe, großer Schumann-Forscher. Der hat uns sehr viele gute Tipps gegeben, wie wir die Arbeit um das ganze Schumann-Feld herum aufbauen könnten. Von ihm kam zum Beispiel auch diese Idee, den Woldemar Bargiel, dem Halbbruder von Clara Schumann. Wunderbare Musik. Niemand kennt ihn. Also es ist wirklich frappant. Ich kannte nur einen Menschen, der gesagt hat, Bargiel, das ist jetzt der Bach-Bargiel. Nämlich Bargiel hat wohl ein Heft rausgegeben mit lauter Bach-Chorälen. Und das mussten die Studenten Bach-Choräle spielen. Und das war der Bach-Bargiel. Und sonst kannte aber niemand, mit dem ich gesprochen habe, diesen Komponisten. Und das finde ich eigentlich extrem traurig, dass solche Leute im Nichts verschwinden, im absoluten Nichts, wie wenn ein großes schwarzes Loch wäre. Man spricht nicht mehr von denen. Dabei haben sie damals eine große Zeit zum Teil gehabt. Da waren wirklich Komponisten dabei, die waren ganz groß. Also wir kommen später vielleicht nochmal auf Bernhard Molik zu sprechen. Das war einer von denen, von denen will heute keiner mehr was hören.
Und eine besondere Perle aus der Schatztruhe des Trio Parnassus war sicherlich auch die Einspielung eines ganz frühen Klavierquartetts von Robert Schumann, des 19-jährigen Robert Schumann. Dieses frühe Klavierquartett war überhaupt erstmals 1979 ediert worden, aber damals derart verstümmelt erschien, dass es Interpreten zu Recht gemieden hatten. Es war dann erst der Karlsruher Schumann-Forscher Joachim Traheim, den Sie gerade erwähnt hatten, der dieses Klavierquartett oder den Torso dieses Klavierquartetts Anfang der 2000er Jahre nach den Quellen rekonstruiert und neu ediert hat. Das war sicher eine schöne Entdeckung für Sie.
Es war ein unglaubliches Abenteuer, weil wir wussten ja überhaupt nichts von diesem Stück. Herr Traheim sagte eben, dass es ein frühes Klavierquartett von Robert Schumann gäbe und er hat wohl mit seinen Jura-Kommilitonen Kammermusik gemacht und unter anderem auch das Klavierquartett von Prinz Louis Ferdinand von Preußen. Und damals haben die Kollegen gesagt, Mensch, schreib auch für uns für Gruppe hier ein Klavierquartett. Und er hat dann wohl die Streicherstimmen aufgeschrieben, ein bisschen fragmentartig auch noch den Klaviersatz. Er spielte ja Klavier, er wusste, was er wollte. Und das gab dann auch noch Skizzenbücher und überall hat Herr Traheim dann auch noch Kompositionsansätze gefunden für dieses Klavierquartett. Und er hatte sehr sensibel dann wieder zusammengefügt. Und ich finde, es ist auch eins von diesen Stücken, was ich sehr oft auch bei Veranstaltern angeboten habe. Und es ist zu schade, dass dann einfach gesagt wird, nee, machen Sie doch das Klavierquartett, was wir alle kennen. Ja, so lernt man nichts Neues kennen. Schade.
Aber wir lernen dieses Stück jetzt kennen, den dritten Satz, das Andante dieses Quartetts. Und zum Trio Parnassus gesellt sich in dieser Aufnahme Harjolf Schlichtig. Und seine Bratsche ist es dann auch, die gleich zu Beginn des Satzes zu singen beginnt. Das Andante aus dem frühen Klavierquartett des 19-jährigen Robert Schumann. Ein Werk, das seit 2006 in einer Rekonstruktion von Joachim Traheim vorliegt, eingespielt vom Trio Parnassus und Harjolf Schlichtig an der Bratsche. Jetzt ist ein Klaviertrio in der Regel ja keine Formation, die Tag und Nacht zusammen lebt und probt. Auch das Trio Parnassus macht da sicherlich keine Ausnahme. Sie, Frau Galitsch, sind Professorin an der Hochschule für Musik und Theater München und auch Sie, Herr Blanchard, unterrichten am Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Gymnasium in Berlin. Wie ist das für Sie beide? Können Sie für sich sagen, dass sich diese Tätigkeiten, das Unterrichten und das Spielen im Trio, gegenseitig befruchten?
Also ganz bestimmt. Also für mich bringt jeder Student Besonderheiten und Eigenheiten mit. Und es ist dieser immerwährende Respekt, diesen Menschen vor sich zu haben, dieses Gegenüber zu haben, das Entdecken des Menschen, auch das gemeinsame Entdecken von Werk und Herausforderungen. Das ist eine unglaubliche Freude für mich. Ja. Und dann der Aspekt des Dialogs und des Austauschs. Jetzt gerade in der letzten Woche kam die Frage auf, was ist Kreativität? Woher kommt sie? Und der Gedanke, ist es vielleicht die Offenheit, das Unerwartete zu sehen und zu erkennen? Dann schreibt die Studentin mir nochmal eine WhatsApp und da schreibt sie dann, sie habe in dem Zusammenhang noch einen Text gefunden, der davon spricht, Inspiration ist Einatmung und Transpiration ist Ein- und Ausatmung. Was ist das für ein Vorgang? Also was kommt in uns hinein, was sich dann verwandelt und zu etwas Neuem bildet? Und was dann als Neues, Entstandenes aus uns herauskommt. Also eigentlich die Frage, sind wir der Tänzer oder der Tanz? Was tanzt uns oder was spielt uns? Also es kommen unglaublich schöne Gedankengänge da in Bewegung und das fasziniert mich. Also
und obgleich Sie ja nicht Kammermusik unterrichten, scheinen das Gedanken zu sein, die was sehr Kammermusikalisches an sich haben.
Auf jeden Fall. Also natürlich geht es auch immer um die Perfektionierung von den spieltechnischen Möglichkeiten, aber eigentlich, ja, sind sie auf jeden Fall immer eingebunden in das Wahrhaftige. Und dafür sind aber die jungen Menschen sehr offen und dankbar und jeder bringt seins mit. Und es ist eigentlich wie, da ist das Schlüsselloch und jetzt finden wir den Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Und das ist ein gemeinsamer Prozess.
Was konnten Sie denn, Herr Groß, mitbringen in das Klaviertrio? Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie haben bis vor kurzem im Staatsorchester Stuttgart gespielt, im Stuttgarter Opernorchester, waren stellvertretender Solocellist, also hatten ein Berufsbild als Orchestermusiker. Und diese beiden Säulen, Kammermusik und Orchesterspiel, das waren die beiden tragenden Säulen Ihres Musikerlebens. Was konnten Sie mitbringen vom großen Ganzen des Orchesters in die Kammermusikbesetzung?
Also Michael, was mich wirklich immer beeindruckt hat, war, als wir die ersten Proben hatten in der Oper, mit welcher Faszination du durch diese Gänge gegangen bist und du uns erklärt hast, wie in der Oper sich die verschiedenen Künste und Kunsthandwerke finden und verschmelzen. Und dann hast du uns gezeigt, wo diese großen Kulissen entstanden sind. Und dann die Kostüme und mit welcher Liebe die angefertigt werden. Und also das hat so aus dir herausgestrahlt. Und ich habe manchmal gedacht, meine Güte, wie lange sitzt er schon in dem Graben? Und es fasziniert ihn immer noch, dieses Ganze, was um das Geschehen dort damit reinspielt.
Ja, es ist richtig. Also die Faszination der Oper, die hat mich sehr lange begleitet. Auch das Orchesterspiel. Ich denke ja, dass ich ein Glückspilz bin, weil ich die Opernmusik erleben durfte. Wir haben unsere Sinfoniekonzerte gehabt. Ich habe die Kammermusik sehr intensiv gemacht mit beiden Ensembles. Und ich habe sehr, sehr viel auch Kirchenmusik, Kantaten und dieses ganze Repertoire gespielt. Also ich habe eigentlich ein sehr breites Spektrum der Musik erleben dürfen bis heute und konnte auch immer alles in Relation setzen. Das heißt also, wenn ich ein Oratorium von Händel gespielt habe oder ein Stabat Mater von Dvorak, es gab immer auch Ansätze, die ich wieder in der Kammermusik verwenden konnte. Genauso wie bei einer Tosca.
Also die Faszination der Oper, das war was, was Michael wirklich also mit so einer Begeisterung so vermittelt hat. Und das kam natürlich auch zum Tragen in der Trioarbeit. Das, was Suja beschrieben hat, auch so des Unterrichtens und dieser Menschenkenntnis, die man auch so braucht mit den jungen Leuten beim Unterrichten. Und das macht sich natürlich in der Trioarbeit auch bemerkbar und ist hilfreich, würde ich sagen.
Und inwiefern, meinen Sie, macht es sich bemerkbar?
Diese Sensibilität für gewisse, an gewissen Dingen zu arbeiten, zum Beispiel aus meinem solistischen Spiel heraus, wenn ich Klaviersolo spiele, dass du dir von jedem etwas rauspicken kannst, die pädagogische Arbeit, das Zuhören, das Verstehen wollen, das Vermitteln, wie drücke ich etwas aus, also alles, alle Erfahrungen, die man sammelt als Musiker, die dann sich widerspiegeln.
Nun haben wir ja heuer das Beethoven-Jahr und die Liebhaber des Trio Parnassus haben bestimmt gespannt darauf gewartet, was sie sich dazu haben einfallen lassen. Die Gesamteinspielung der Beethovenschen Klaviertrios liegt ja nun schon lange vor. Also haben sie sich in alter Trio Parnassus-Tradition mal wieder dem Unbekannten zugewandt und sage und schreibe einen Jahrgänger Beethovens aufs Podest gehoben, Christian Heinrich Rinck. Wir werden jetzt gleich eine einsätzige Sonata von diesem Rinck hören, die wohl um 1820 entstanden ist und erst vor kurzem in einem Archiv im amerikanischen Yale entdeckt wurde. Was dürfen wir da erwarten? Musik, die gewissermaßen eine Lücke schließt zwischen den klassischen Klaviertrios von Haydn, Mozart, Beethoven und den späteren von Schubert, Mendelssohn und Schumann?
Nee, ich würde sagen, es ist was ganz Neues, also ganz einzigartig. Der Herr Rinck hat seine eigene Musiksprache, wie alle anderen Komponisten auch, die wir dann eben entdecken und erarbeiten und kennenlernen und probieren, so gut umzusetzen. Mich erinnert das sehr viel an Mozart, aber auch teilweise Beethoven, eben auch so die Wiener Klassik, absolut. Er war ja Organist und hatte Unterricht bei einem Schüler von Bach. Und eben aus dieser Warte heraus eines Organisten und die Orgelschulen, für die er auch bekannt geworden ist, gab es dann eben auch kammermusikalische Werke, die daherkommen von einem jungen Komponisten oder Musiker, der ganz natürlich musiziert und einfach Musik spielt, versteht und aufschreibt. Es ist wirklich ganz einzigartig und man hört raus, mit welcher Leichtigkeit er komponiert und musiziert.
Auch so kann man im Jahr 2020 einem Jubilar zum 250. Geburtstag gratulieren. Julia Galitsch an der Geige, Michael Groß am Cello und Johann Planchard am Klavier mit dem Beethoven-Jahrgänger Christian Heinrich Rinck und seinem Triosatz D-Dur, jüngst vom Trio Parnassus eingespielt, auf einem ersten Volume Rinckscher Werke. Der zweite Streich folgt noch in diesem Jahr oder ist er bereits erschienen?
Er ist noch nicht erschienen. Corona hat uns da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Aufgenommen haben wir es gerade noch, bevor der Lockdown kam. Ich hoffe, dass es noch in diesem Jahr rauskommt. Das ist auch mit der Rinck-Gesellschaft so besprochen. Sollte es 21 rauskommen, dann ist wieder ein Rinck-Gedenktag, nämlich sein Todestag.
Sie wirken ja an ganz verschiedenen Orten, in Stuttgart, in München, in Berlin. Wie oft sehen Sie sich eigentlich als Trio? Wann und wo proben Sie?
Wir sehen uns natürlich immer, wenn gewisse Projekte vor der Tür stehen, wie eine CD-Aufnahme oder Konzerte. Und nun proben wir eigentlich größtenteils in Tübingen, in der wunderschönen Aula der Musikschule, wo wir wirklich einen großen Saal zur Verfügung haben und uns dann immer bestmöglich auf die Projekte vorbereiten. Also es ist nicht so, dass wir jetzt fixe Termine haben. Jeden Mittwoch treffen wir uns zum Proben, sondern das ist wirklich abhängig der Projekte oder das, was gerade zu tun ist.
Ich bin eben auch noch in Tübingen an der Musikschule tätig und so schließt sich der Kreis dann auch wieder.
Ja. Und wenn Sie zusammenkommen, dann finden Sie sich ganz schnell wieder oder merken Sie schon auch, dass Sie sich erst wieder annähern müssen?
Ich finde, Julia kann das sehr schön beantworten.
Ganz schnell.
Wir kommen ans Ende unserer Sendung und für das Finale haben wir uns Musik ausgesucht, die mit dem Sitz und dem Gründungsort ihres Trios nun wirklich kaum enger verknüpft sein könnte, mit Stuttgart. Dort hat Bernhard Molik an der Hofoper als einer der führenden Geiger seiner Zeit mehr als 20 Jahre lang den Posten des königlichen Musikdirektors und Konzertmeisters inne gehabt. Unweit hier des Stuttgarter Studios, wo wir uns gerade aufhalten, liegt er auf dem Cannstatter Friedhof begraben. Und dass er zwei fantastische Klaviertrios komponiert hat, dieser Bernhard Molik, das musste uns auch erst einmal wieder das Trio Parnassus beweisen. Wie groß war denn die Freude bei Ihnen über diese Entdeckung, Herr Groß?
Die war riesig, das muss ich sagen, dass ich diese Trios gefunden habe, letztendlich dann auch, weil ich in Herrn Molik eigentlich einen Kollegen von mir sehe. Wir sind beide in diesem Graben gesessen, zeitlich ein bisschen getrennt, aber es war einfach für mich eine tolle Idee und mich hat von Anfang an diese Musik begeistert. Molik war eben einer von diesen Komponisten, von denen man heute nicht mehr spricht, aber er hat zu seiner Zeit ein sehr großes Ansehen gehabt. Sein Violinkonzert wurde mit dem Mendelssohnschen Konzert verglichen, sein Cellokonzert mit dem Schumannschen Konzert oder von dem Volkmannschen Konzert. Also man kannte ihn und er war ja ein großer Solist, er war bis ins tiefe Russland hinein in den Spielpausen unterwegs als Solist und ein Autodidakt, aber das ist auch ein Komponist, wo man dann wieder sagt, na ja, der Mendelssohn klingt doch wieder durch. Und solche Einschätzungen finde ich unpassend. Ich glaube nicht, dass Herr Molik vorher Mendelssohn-Trios gehört hat, um dann sein Trio zu schreiben. Es ist eine eigenständige Musik, also für mich eine große Freude, dass wir dieses Stück ja auch zu seinem 150. Todestag gefunden haben.
Bevor wir jetzt also gleich zum Abschluss Musik von Bernhard Molik mit dem Trio Parnassus hören, möchte ich mich bei Ihnen bedanken für das Gespräch. Ein herzliches Dankeschön an Julia Galic, Johann Planchard und Michael Groß.
Vielen Dank.
War mir eine Freude.
Das war die Sendung SWR 2 zur Person. Heute mit dem Trio Parnassus, zuletzt mit dem Finalsatz aus dem Klaviertrio Opus 52 von Bernhard Molik. Eine Einspielung, die im vergangenen Jahr erschienen ist. Eine Musikliste dieser Sendung finden Sie wie immer online unter swr2.de und auch in unserer SWR 2 App. Da gibt es diese Sendung auch zum Nachhören. Und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Raphael Rennecke.